Geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jonab. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessetwillen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Jona sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was wollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer vor. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen das große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten und ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinen Wellen. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, sein Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu den Bergen Grün, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Da sich halten, das Nichtige verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und er spie Jona wieder an Land. Und es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten ihm die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auch auf vor seinem Thron, legte sein Purpur ab, hüllte sich in Sack und setzte sich in Asche. Und ließ ausrufen und sagen, in Ninive als Befehl des Königs und zu seinem Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich alle in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht, und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, Vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zu Gott und sprach: Ach Herr, das ist, was ich dachte, genauso, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter ersetzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Die stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf dem Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst über der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich hier nicht gemüht hast? Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?
Ja, vielen Dank. Morgen. Ich weiß nicht, ob Wolfgang euch was vom Leiter, von der Leiterschaftstagung gesagt hat, wie es so war letzte Woche. Man hat viele Freunde getroffen, es war eine tolle Zeit. Ich denke, er hat das genauso empfunden. Er war ja zum ersten Mal ganz alleine da. Und man hat von Leuten gehört, die sich auch durch diese Busarbeit zu Gott gefunden haben. Meistens, also es gab etliche Leute, die wirklich heute in der Gemeinde sind. Das ermutigt einen ja sehr. Meistens hat mich aber eine Geschichte ermutigt. Da waren wir vor zwei Jahren in Rüsselsheim und der Pastor hat uns vorher schon gesagt, der Bus ist für Rüsselsheim ungeeignet. Und wir haben gesagt, ach, ungeeignet gibt's gar nicht. Aber ich muss im Nachhinein sagen, der Bus ist wirklich für diese Stadt ungeeignet. In den ganzen 3 Tagen, also wenn man das jetzt mal so vergleicht, ich denke mal, jetzt in 2 Tagen waren ungefähr 400 Gäste am Bus in Ulm. In 3 Tagen sind 700 in Bielefeld oder in Göttingen oder wo auch immer, in diesen großen Städten. Dort waren in 3 Tagen maximal in allen 3 Tagen 20 Gäste da, ja. Die Stadt ist rein muslimisch, kann man sagen. Also das wusste ich vorher alles gar nicht. Und unter anderem kam eine Omi, 89 Jahre alt, auf Krücken rein. Das habe ich noch mitbekommen, wie 2 Brüder aus der Gemeinde ihr mitgeholfen haben, in den Bus hineinzukommen. Sie hat sich die Filme angeguckt und hatte nachher auch Gespräche. Und dann verliert man das ja aus den Augen, dann kriegt man das nicht mehr mit. Und jetzt erzählten die in einem Zeugnis, haben so ein paar Gemeinden berichtet auf der Konferenz, wie der Buseinsatz bei ihnen war, dass die Omi sich tatsächlich bekehrt hat mit 89, aber mit Haut und Haaren, so richtig, ja, das ist eine richtige Evangelistin. Und sie sind total begeistert von der Frau. Und im Februar dieses Jahr haben sie sie mit 90 getauft. Ja, das ist also schon sehr ermutigend, sowas, auch wenn es kleine Sachen sind. Was mich aber am meisten auf der Konferenz angesprochen hat, jeder hat ja da irgendwas anderes, das war, es gab ja verschiedene Sprecher, das war die Predigt von Johannes Schneider, wo es um das Wesen Gottes ging. Um das Wesen Gottes und um das Wesen des Menschen. Und um das Wesen Gottes und um das Wesen des Menschen geht es auch in dieser Geschichte, in dem Buch Jona heute Morgen. Das ist ja eine Geschichte, da möchte man mal sagen, früher habe ich so 1001 Nacht gelesen oder sowas, ja, als Kind, kommt mir, wenn ich jetzt kein Christ wäre, ganz ähnlich vor. Vielleicht noch ein bisschen krasser, sag ich mal. Der Prophet Jona und die furchtbare Stadt Ninive. Das alte Ninive, das ist ja eine Stadt, die mit ihrer Abgötterei, ihren Perversionen, ihren Menschenopfern und anderen teuflischen Machenschaften wohl auch heute noch die meisten Metropolen der Welt ausstechen würde. Also ich glaube, das, was diese Stadt damals an Ausschweifung zu bieten hatte, das haben wir heute gar nicht. Eine Stadt von solchem satanischen Ausmaß und Gepräge, dass die meisten Menschen und auch viele Theologen sie teilweise bis heute für eine biblische Fiktion halten. Also etwas, was in Wirklichkeit gar nicht existiert hat. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die ganze Gegend zwischen Euphrat und Tigris, wo diese Stadt ja lag, archäologisch völlig unerforscht. Also man wusste gar nichts. Dann aber 1948 entdeckte der Brite Emile Botta, das war ein Arzt und Archäologe, ein britischer, auf einem riesigen Hügel diese Stadt Ninive. Und er grub sie damals mit seiner Mannschaft komplett mit allen historischen Beweisen aus. Ninive, eine Stadt, deren Bosheit zum Himmel schrie, haben wir eben gehört. Und doch wollte Gott dieser Stadt, so unglaublich es klingen mag, eine Chance geben. Und er hatte auch einen Plan, seine Idee, ich schicke ihn Jona, den Propheten. Das Problem, der Prophet weigerte sich zu gehen. Aber, das ist das Erstaunliche, und hier kommen wir so auf das Wesen Gottes zu sprechen, anstatt dass Gott sich einen anderen Propheten nimmt, das wäre ja so das Einfachste gewesen, sage ich mal, geht er diesem Jona nach, er verfolgt ihn, er lässt ihn ins Meer werfen, er lässt ihn von einem Riesenfisch verschlingen, und als Jona Buße getan hat und treu gelobt hat in diesem Riesenfisch, lässt er ihn tatsächlich wieder an Land spucken. Wie gesagt, vorsichtig ausgedrückt, eine sehr spezielle Geschichte. Es gibt in der ganzen Bibel wohl vermutlich keine Story, die so sehr angezweifelt wird wie diese. Selbst hier unter uns habe ich eben so ein leises Lachen gehört, als dieses An-Land-Speien wieder kam. Und ich weiß nicht, was denkst du, was denke ich über diese Geschichte? Ist es überhaupt möglich, 72 Stunden in dem Magen eines solchen Fisches zu überleben? Also 72, drei Tage und drei Nächte heißt es ja, war er in diesem Fisch. Das müssen gar nicht 72 Stunden sein. Wir lesen ja auch von Jesus, der drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde war. Und das waren nur 39 Stunden. Und zwar von Karfreitag 15 Uhr bis Ostersonntagmorgen 6 Uhr. Das liegt im hebräischen Sprachgebrauch. Jeder angefangene Zeitraum ist ein Tag bei den Hebräern gewesen. Das waren dann 39 Stunden. Und in einem großen Fisch überleben, diese Geschichte gab es relativ häufig bis heute. Beispielsweise 1952 vor der japanischen Küste. Ein Walfänger machte Jagd auf Pottwale. Der Pottwal ist ja der einzige Raubwal, im Gegensatz zu allen anderen Walen. Und eines dieser kleinen Boote, wie das damals in den 50er Jahren noch gemacht wurde, diese Harpunierboote, kenterte im starken Wellengang und alle Matrosen fielen über Bord. Und einer dieser Matrosen wurde in einer riesigen Welle in das Maul dieses Pottwales gespült. Und als dieses Tier einige Zeit später gefangen und getötet wurde und man das Tier öffnete, fand man diesen Matrosen im Magen dieses Tieres. Und zwar lebend, mit stark verätzten Augen, stark verätzten Ohren, auch andere Teile seines Körpers waren sehr stark verätzt. Aber er hat überlebt. Das stand damals in allen Zeitungen, nicht nur in Japan, mit Fotos, wie der Mann aus diesem Wal herausgekommen ist. Und kann man heute im Internet noch nachlesen. Und er hat erzählt, wie furchtbar es war, er war mehrere Stunden in diesem Wal, wie furchtbar es war, in diesem Wal zu überleben. Also diese wahnsinnige, stickige, heiße Luft, dieser Gestank. Er hat immer wieder versucht, am Schlund dieses Tieres hochzukrabbeln, was ihm natürlich nicht gelungen ist, war zeitweise ohnmächtig dort im Magen. Aber er hat überlebt. Es geht natürlich heute Morgen nicht in dieser Predigt um irgendwelche Beweisführung, was womöglich möglich ist oder auch nicht möglich ist. Zumal unser Prophet ja noch an Land gespuckt wurde. Also das hat wahrscheinlich keiner bisher erlebt, außer Jona. Die Frage ist, handelt es sich bei dieser Geschichte um eine tatsächliche Begebenheit oder reden wir hier von einer Metapher, die es ja auch relativ häufig in der Bibel gibt? Jesus selbst sagt dazu in Matthäus 12, als die Pharisäer ein Zeichen von ihm fordern, und zwar ein Zeichen seiner Gottessohnschaft, dass er also Vollmacht auch als Gott hat. Er war ja ganz Mensch und ganz Gott. Und er lehnt dieses Zeichen ab, er gibt diesen Pharisäern also nicht dieses Zeichen, sondern beantwortet diese Frage nach der Gottessohnschaft, nach seiner Gottesvollmacht mit der Geschichte des Jona. Er selber, Jesus, sagt das. Er sagt, so wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Damit sagt Jesus, diese Geschichte ist wahr. Genauso ist diese Geschichte passiert. Damals und auch heute glauben viele Theologen, selbst gläubige Theologen, dass diese Jona-Geschichte eine Dichtung der damaligen Juden war, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen und denen das ganze Völkergericht nicht schnell genug kam von Gott, dass sie diese Geschichte so erdichtet, erfunden haben. Ich behaupte mal heute Morgen, mit diesen oder ähnlichen Erklärungen machen wir Jesus, den Sohn Gottes, zum Lügner. Diese Geschichte ist genau so passiert. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir jetzt, dass diese Gedanken heute Morgen nicht aus meinem Kopf kommen, sondern aus deinem Herzen, Herr. Und ich danke dir, dass sie sich in den Herzen meiner Geschwister heute Morgen festmachen, Herr, dass sie etwas mitnehmen können für ihr Leben und für diese Woche. Danke, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, Herr, und die Verkündigung aus deinem Wort. Amen. Ja, was ist die Kernaussage dieser Jona-Geschichte? Die Wahrheit, die der Weltenschaffer uns hier heute Morgen vermitteln will. Im Gegensatz zu allen anderen Prophetenbüchern in der Bibel geht es in dieser Geschichte so gut wie gar nicht um die Prophetie als solches. Die beschränkt sich ja in einem einzigen Satz, in dem Jona sagt, noch 40 Tage, das haben wir eben gehört, und Ninive ist zerstört, wenn ihr keine Buße tut. Gott möchte natürlich Ninive retten. Und er tut es auch. Er lässt sich erbarmen, als sie tatsächlich Buße tun. Aber das ist nicht die eigentliche Botschaft, die wir in diesem Buch lesen sollen. Das Hauptaugenmerk dieses Buches liegt in der Gestalt des Propheten. In der Gestalt des Jona. In seinem Denken und in seinem Verhalten. Und vor allen Dingen darin, wie Gott mit diesem Denken und diesem Verhalten und diesem Jona umgeht. Obwohl Jona ja ungehorsam und widerspenstig ist, ist Gott in dieser ganzen Geschichte, die ja zum Alten Testament gehört, unglaublich geduldig und möchte Jona zurechthelfen. Möchte ihn wegbringen von seinem begrenzten Denken und von seinem völlig falschen und verdrehten Gottesbild. Jona selbst zweifelt nicht eine Sekunde daran, dass Gott zu ihm redet, als er diesen Auftrag bekommt. Aber dieser spezielle Auftrag, in diese mörderische Stadt Ninive zu gehen, das passt überhaupt nicht so in sein Konzept. Aber warum ist Jona dann geflohen? Warum ist er nicht einfach zu Hause geblieben, frage ich euch. So die drei Affen kennt ihr ja, nichts hören, nichts sehen, nichts wissen und nichts verstehen. Und hat mit seiner Frau und seinen Freunden in seinem kleinen Weinberg da rumgetuckert, Rosinenkuchen gegessen, Wein getrunken und Gott einen netten Mann sein lassen. Warum ist er geflohen? Weil er wusste, als erfahrener Prophet, wenn Gott einmal zu ihm spricht, wenn einmal Gott zu dir, zu mir spricht, dann hört es mit der Ruhe des Menschen auf. Da muss ich mich entscheiden. Entweder mein eigenes Leben leben oder der Stimme Gottes folgen. Diese ganze Geschichte des Jona ist letztendlich auch immer deine und meine Geschichte. Sind wir nicht oft selber so wie Jona, vielleicht auf der Flucht vor Gottes Reden, vielleicht auch manchmal unbewusst, indem wir gar nicht zuhören? Und dann, wenn Gott in dein oder mein Leben mal hineinspricht, dann wirst du was Außergewöhnliches erfahren. Wenn du seine Stimme hörst, dann wirst du sehen, dass du in deinen äußeren Lebensumständen etwas finden wird, in deinem Glauben, was dieser Sache völlig widersprechen wird, was er dir sagt. Ja, also auf einmal deine Lebensumstände, das passt nicht. Kannst du hundertprozentig von ausgehen. Der normale Menschenverstand ist nicht Glaube. Und der Glaube ist auch nicht Menschenverstand. Das ist, sag ich mal, wie Feuer und Wasser. Ich weiß nicht, ob du das mal so erlebst hast, ja? Wir müssen Jesus dort vertrauen, wo unser Verstand ihm nicht traut. Das ist Glaube. Wir müssen Jesus dort vertrauen, wo unser Verstand ihm, unsere Vernunft ihm nicht glaubt. Das ist Glaube. Alles andere ist Religiosität. Glaube, wirklicher Glaube, fängt da an, wo die Logik aufhört, wo die Logik widerspricht. Da fängt erst der Glaube an. Diese ganze Jona-Geschichte, sag ich mal, ist wie ein Spiegel für jeden von uns. Mal eine ganz ehrliche Frage an uns alle. Hat sich unser Glaube, also unser Konzept von Glauben, jeder hat sich ja sowas zurechtgestrickt, möchte ich mal sagen, im Laufe seines Lebens, seines Glaubenslebens, ja, sein Konzept von Glauben, ob wir das wollen oder nicht. Ich habe ein anderes Konzept von Glauben als du oder du oder du. Natürlich orientiert sich das alles an der Bibel. Aber ist unser Konzept von Glaube nicht oft vom Transzendentalen, also so wie es sein sollte, zum Nützlichen so verschoben worden? Haben wir es nicht selber so verschoben? Ja? Vom Transzendentalen zum Nützlichen. Ich hätte gerne, ich möchte gerne, ich bräuchte noch da einen Segen, da einen Segen. Versteht mich nicht falsch. Gott gibt gerne und reichlich. Aber wirklicher, echter Glaube heißt auch, auf Gottes Wünsche einzugehen. Zu hören, was er möchte. Um ein hörendes Ohr zu beten, wie wir es in der Bibel lesen. Herr, ich möchte hören, was du mir zu sagen hast, was deine Wünsche sind. Und ich möchte dich nicht nur zulabern mit dem, was meine Wünsche sind für mein Leben. Gebe ich Gott überhaupt die Gelegenheit zu hören, ihn zu hören? Um ihn zu hören, braucht es Stille. Desto mehr Stille du hast, desto mehr wirst du Gott hören. Jesus selber hat ganz oft, das lesen wir auch im Neuen Testament, die Einsamkeit mit seinem Vater im Gebet gesucht. Wir müssen Gott immer und immer wieder ganz alleine begegnen. Das Gebet, das Reden mit ihm ist die einzige Möglichkeit, mit der geistlichen Welt in Berührung zu kommen. Da gibt es keine andere Möglichkeit, auch nicht im gemeinsamen Lobpreis. Das sind alles Begegnungen, die ich auch haben kann. Aber wenn das eine fehlt, können wir das andere damit nicht kompensieren. Das ist nicht möglich. Die Stille mit Gott alleine, wie Jesus im Garten Gethsemane oder auf dem Berg oder wo auch immer, das sind die Augenblicke, wo Gott zu dir reden kann und möchte. Wie gesagt, Jona zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass Gott in diesem Augenblick zu ihm geredet hatte. Und trotzdem war er gegen seine Pläne. Trotzdem er wusste, was Gottes Plan mit ihm war. Andere Männer, nehmen wir mal Jeremia, die waren ähnlich, sage ich mal. Die haben auch gesagt, Jeremia hat gesagt, ich tauche nicht zum Predigen, Herr, ich bin viel zu jung. Oder Mose, Herr, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und sage ihm, ich soll das Volk Israels aus Ägypten herausführen. Aber alle diese Männer sind nicht geflohen. Sie haben es dann letztendlich doch gemacht. Jona war da anders. Warum hat Jona so viel Geld ausgegeben? Sein ganzes Geld hat er geopfert, um nach Tarsis zu kommen. Tarsis war unwahrscheinlich weit weg, wenn ihr mal auf die Karte schaut. Das eine im Westen, das andere im Osten. Ja, Ninive war nicht mal ein Bruchteil der Strecke, die er nach Tarsis. Was wollte er dort einfach in Tarsis? Wovor hatte Jona Angst? Hatte er überhaupt Angst, frage ich euch. Wenn man die Geschichte so liest, so locker flockig, dann kann man im ersten Augenblick denken, naja, der hatte Angst davor, wenn er mit dieser Botschaft in diese mörderische Stadt kommt, dann kriegt er die Hucke voll oder sowas. Oder vielleicht noch ein bisschen schlimmer, die ermorden ihn. Das wäre damals mit Sicherheit in dieser Stadt ohne Zweifel möglich gewesen. Aber war die Angst überhaupt der Grund für seine Flucht, für sein Ungehorsam? Nee. Nicht die Angst, sondern die Widerspenstigkeit in seinem Charakter, die Widerspenstigkeit gegen Gottes Willen, gegen seine Milde und Güte. Das war der Grund, weshalb Jona nicht nach Ninive gehen wollte. Das haben wir eben gehört. Ich habe es doch gewusst, dass du mild und gnädig sein wirst. Um das zu verstehen, lesen wir mal Kapitel 3, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheilsgereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Ist doch wunderbar, oder? Also ich finde, besser geht's gar nicht. Happy End. Wenn die Geschichte hier zu Ende wäre. Wenn ich noch Kapitel 4 folgen würde. Das Kapitel 4 ist eigentlich noch viel unglaublicher, finde ich, als die Geschichte mit dem Fisch. Im Deutschunterricht, so, wie lange ist das jetzt her? 43 Jahre. Da war ich so im vierten Schuljahr, könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Da haben wir mal die Aufgabe bekommen, so einen halbfertigen Aufsatz zu Ende zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal machen musstet. Heute würde man wahrscheinlich so sagen, irgendwie interaktives Schreiben oder Lesen oder sowas. Ja. Wir haben also irgendeine Abenteuergeschichte bekommen und ich war damals schon ein wahnsinniger Lesewurm. Und ich glaube, die zweite Hälfte der Geschichte, ich habe, glaube ich, auch eine 1 bekommen, die zweite Hälfte der Geschichte war wesentlich interessanter als die Hälfte, die uns der Lehrer gegeben hatte. Ja. Und das hat mir also großen Spaß gemacht. Und wenn ich heute nochmal so eine Geschichte schreiben könnte und wenn ich dieses Buch Jona zu Ende schreiben dürfte, also ich, Andreas Berger, dann würde sich bei mir das wahrscheinlich so klingen, diese Fortsetzungsgeschichte. Ab Kapitel 4, wie gesagt, Andreas Berger, ja, ab Vers 1. Als Jona sah, dass das Volk auf seine Worte hin, die Gott ihm gegeben hatte, Buße tat, selbst der König sich in Sack und Asche warf, da jubelte der Prophet, dass seiner Bußbotschaft dieser Erfolg beschieden war. Wunderbar, sagte Jona. Für die Rettung lud ihn das ganze Volk und die ganze Stadt Ninive auf ein riesiges Fest ein, dessen Mittelpunkt neben Jona vor allen Dingen Gott war, der ihm Gnade gewährt hatte. Jona wurde zum Ehrenbürger der Stadt gewählt, zum Bischof des Landes, und er lebte noch viele glückliche Jahre mit seiner Frau und seinen Freunden in dem Weinberg und dachte immer wieder voller Dankbarkeit an die Rettung aus dem Fisch und die Rettung dieser Stadt. Tja, so wäre meine Jona-Geschichte geendet. Aber das ist nun mal nicht eine Andreas-Berger-Geschichte, das ist auch kein Märchen, sondern das ist eine Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat. Und so geht diese Geschichte auch ganz anders weiter. Die folgenden Verse beantworten uns die Frage nach dem Warum. Warum weigerte sich Jona, Ninive zu helfen? Lesen, es missfiel Jona sehr, dass Ninive gerettet wurde. Ist doch kaum zu glauben, oder? Es missfiel Jona sehr. Und er betete zu Gott. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Er betete zu Gott und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch im Land war, in meinem Land? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Naja, das sagen wir wahrscheinlich alle. Also ich bin ja auch schon hart drauf, aber die Nummer hätte ich nicht gerissen. Hier sehen wir aber die wahre Ursache für Jonas Ungehorsam. Zum einen wusste Jona natürlich, das muss man ihm ein bisschen zugutehalten, dass Assyrien, dessen Hauptstadt ja Ninive war, dass das der größte Feind von Israel zu damaliger Zeit war. Ja, und tatsächlich ist Israel auch einige Jahrzehnte später völlig von Assyrien zerstört worden. Und er hat sich gedacht, naja, ich bin ja nicht verrückt. Ja, den größten Feind, also Gott hat mir gesagt, wenn sie nicht Buße tun, werde ich sie vernichten. Also werde ich doch jetzt nichts tun, damit sie vernichtet werden und nicht mehr unser Feind sind. Ja, also von daher ist das nachvollziehbar. Aber das war nach seiner Meinung das Beste, was Israel überhaupt passieren könnte. Das war aber nicht der eigentliche Grund. Der zweite Grund war die Unbarmherzigkeit in seinem Charakter. Er selbst erfährt andauernd und immer wieder die Gnade Gottes. Sehen wir nur die Geschichte im Fisch. Aber er selber, er gönnt anderen Menschen diese Gnade und dieses Glück nicht. Er meint wirklich noch in diesem Augenblick, als er betet, immer noch Recht zu haben, dass seine Gedanken über Ninive besser sind als Gottes Gedanken. Und zum Schluss versinkt er in völliges Selbstmitleid, indem er sagt, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. In Klammern, wenn diese Stadt überlebt. Kennen wir das? Vielleicht auch so aus unserem Leben? Wir sind vielleicht übergangen worden. Niemand kennt uns, niemand sieht uns, hat sich nicht so entwickelt, wie wir das so gehofft haben in unserem Leben. So gekränkte Eigenliebe, wenn wir mal in den Spiegel schauen. Ich armer, kleiner Wurm, selbst Gott versteht mich nicht mehr wirklich. Was macht Gott bei Jona und letztendlich auch bei uns? Er ist immer noch weiter gütig und gnädig mit Gott. Mit Jona. Also wenn ich schon wieder die Möglichkeit hätte, diese Geschichte weiterzuschreiben, so ab Vers 4, sag ich mal, dann würde die Geschichte vermutlich so weitergehen. Jetzt war endgültig die Geduld Gottes zu Ende. Gott erinnerte den Propheten, dass er ihn aus Mitleid und Gnade aus diesem riesigen Fisch errettet hatte. Er hat ihm vergeben, seinen Ungehorsam. Er hat ihn neu beauftragt und ihm eine wunderschöne Frucht, nämlich die Errettung dieser Stadt, gegeben. Aber anstatt ihm zu danken, versagt Jona schon wieder. Auf der ganzen Linie. Einen solchen Diener kann er nicht brauchen. Kann vielleicht demnächst Schweine hüten oder vielleicht Schafe. Bisschen milder. Zum Glück für Jona war das nicht Andreas Berger, sondern war es Gott, der ihm antwortet. Und zwar in einer unbegreiflichen Weise. Und der die Menschen versteht, wie bis heute keiner, weil er der Menschenschaffer ist. Gott sagt in Vers 4, ist es recht, dass du zornig bist? Ist es recht? Gott versucht ihm immer noch zu helfen. Aber was macht Jona? Vers 5 lesen wir, und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von Ninive nieder und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß dort im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Also schon eine Unverschämtheit, sage ich mal, oder? Der guckt da runter, Gott hat ihm alles schon 13 Mal erklärt, ja. Und jetzt hofft er um seinetwillen, dass Gott die Pläne nochmal so ein bisschen umschwenkt und Ninive doch platt macht. Also ist irgendwie unglaublich, dieser Mensch, sage ich mal. Der Knaller, die Krönung seiner Unwissenheit, sein völliges Unverständnis über Gnade. Jona hatte sich von Anfang an gedacht, wenn er als Prophet nach Ninive geht und diese Stadt Buße tut, auf seine Botschaft hin, dass Gott Gnade über diese 120.000 Menschen, Männer, Frauen und sogar wellensittiche Hunde, Kanarienvögel, sagt Gott, über alle Tiere, 120.000 Menschen und noch über all die Tiere macht Gott sich Gedanken, die nicht wissen, ob sie rechts oder links gehen sollen. Das ist Gnade nach Gottes Art. Aber Jona hoppt sich hin und hofft, dass Gott sie vielleicht doch noch platt macht. Also spätestens jetzt hätte in meiner Fortsetzungsgeschichte Jona der Blitz getroffen. Also anders kann ich es wirklich nicht ausdrücken. Oder ich hätte ihn zum Schweinehirten gemacht. Wie gesagt, zum Glück ist Gott anders und Gott reagiert auch jetzt wieder völlig anders. Er lässt, wie wir eben gehört haben, einen Rizinusbaum wachsen. Das ist ein riesiger Baum, der auch wirklich extrem schnell wächst. Für die Allmacht Gottes gibt es keinerlei Grenzen. Er befiehlt und er findet seine Werkzeuge in den tiefsten Tiefen des Meeres, haben wir gelesen. Ein Walfisch lässt er kommen. Er befiehlt dem Sturm. Er lässt das Los auf Jona fallen. Er lässt in einer Nacht einen Baum wachsen und in einer Nacht den Baum wieder verdorren. Jona, nur damit Jona verstehen lernt, was es heißt und bedeutet, wenn Gott sagt, und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive. Das alles kann und tut Gott in seiner Allmacht. Alles kann der allmächtige Gott. Nur an einer Stelle macht er Halt. Das lesen wir ganz deutlich in dieser Geschichte und das ist auch heute so. An einer Stelle macht er Halt, nämlich vor dem Willen des Menschen. Wir sind keine Marionetten, wo Gott mal an dem Faden zieht und mal an dem Faden zieht, so wie wir gerade laufen sollen und wie es ihm so in sein Konzept passt. Er möchte unsere Beweggründe und unsere Entscheidungen, ja, aus der Liebe heraus, weil wir ihn, den Weltenschaffer, lieb haben. Ihn, den Menschenschaffer. Aus Liebe heraus, das soll unsere einzige Motivation sein. Nicht aus Pflichtgefühl oder um unser Gewissen zu beruhigen. Meint ihr nicht, dass Gott ganz genau wusste, auf was er sich da mit Jona einlässt? Es war doch klar. Es war ihm alles klar, was kommen wird und wie Jona sich verhalten wird. Und doch hat er sich auf ihn eingelassen. Er kennt seine Schwächen und er kennt auch deine und meine Schwächen. Aber er setzt auf unsere Stärken. Er rechnet nicht mit unseren Schwächen. Er rechnet mit unseren Stärken. Sein Plan mit Jona und auch mit uns hat genügend Spielraum, das sehen wir auch in dieser Geschichte und auch in unserem Leben, für unsere freien Entscheidungen. Sein Plan mit uns hat genügend Spielraum für unsere freien Entscheidungen, für unsere Umwege, für unsere Irrwege, für unsere Widerspenstigkeit, für unsere Flucht. Auch für unsere Zaghaftigkeit und für unsere Ängste. Auch dafür hat Gottes Plan Spielraum. Keiner von uns geht einen völlig geraden Weg. Niemand. Wir alle gehen Umwege, vielleicht merken wir es manchmal nur nicht. Soll natürlich nicht heißen, wie wir es in Römer 3 von Vers 8 von Paulus hören, sollen wir deshalb Verkehrtes tun damit oder Übles tun, damit Gott Gutes daraus werden lässt. Das wäre natürlich völlig der falsche Weg. Ja? Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns in unserem ganzen Leben nachgeht. Er wird immer versuchen, dich und mich auf den richtigen Weg wieder zu bringen, egal wie weit wir abgewichen sind. Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte, die sich 1992 zugetragen hat. Wir hatten ja damals unsere Theaterarbeit mit so 40 Mitarbeitern. Da waren wir ein Jahr in Deutschland, ein Jahr in Rumänien anschließend unterwegs. Und wie wir in Deutschland waren, das war irgendwann so im Juni, brachte irgendjemand von unseren Mitarbeitern eine junge Frau mit, 22 Jahre alt, die bei uns während der Tournee mitgearbeitet hat. Sie hat eine Rolle gespielt. Und sie war sehr, sehr intelligent, aber auch sehr, sehr anstrengend. Also ich habe, glaube ich, nie wieder so einen anstrengenden Menschen erlebt. Kurz vor Ende unserer Tournee eröffnete sie mir, dass sie Theologie studieren will. Was hätte die auch locker gemacht, so mit links. Und evangelische Theologie, ich glaube in Tübingen oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe sie dann gewarnt und habe ihr gesagt, Sabine, pass auf, historisch-kritische Theologie, liberale Theologie, dass du da nicht eine Bauchlandung machst. Ein bisschen kannte ich sie und ihren Glauben, der so ein bisschen wackelig war manchmal. Und so warnte ich sie und die Tournee ging zu Ende, sie fing an zu studieren und wir verloren uns aus den Augen. Es verging so ein Jahr, wir wohnten mittlerweile in Biberach in unserem Zentrum und auf einmal steht die junge Dame vor unserer Tür, unangemeldet, hat ihr Studium abgebrochen und fragte, ob sie noch ein bisschen bei uns bleiben könnte. Und konnte natürlich bleiben, hat mitgearbeitet. Aber ich habe gemerkt, in ihr Herz war dieser Same des Unglaubens schon gefallen. Sollte Gott gesagt haben, Jona in einem Fisch, Wasser in Wein, leibliche Auferstehung. Die modernen und liberalen Theologen hatten bei ihr schon ganze Arbeit geleistet. Sie war nicht mehr das, was Jesus von uns verlangt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder. Es gab unzählige Gespräche, aber wirklich unzählige, bis tief in die Nacht, 2, 3 Uhr morgens. Und wo sie mich um Rat fragte und dieses und jenes. Und ich sage euch, ich wüsste nicht einen einzigen Rat, den sie befolgt hat. Sie machte immer das Gegenteil von dem, was ich ihr geraten habe. Und dann, nach 2 Jahren ungefähr, zog sie aus. Und ich kann euch sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als sie ihr Rucksack packte und in den Zug stieg. Ich habe sie noch zum Bahnhof gebracht. Naja, Und es vergingen so 2 Monate und ich weiß noch wie heute, ich stehe in einem unserer Gästezimmer auf der Leiter in irgendeiner Wohnung und tucke da so eine Holzdecke an und auf einmal spricht Gott zu mir, so wie damals zu Jona: Hol die Sabine zurück zu euch. Ich dachte, mich trifft der Schlag oder sowas, ja. Und erstmal so wie die 3 Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts verstehen. Ich habe gedacht, also das fragt man sie ja immer, auch, also kannst du noch so oft Gott gehört haben, ist das wirklich Gott? Mir war ganz klar, das kann gar nicht Gott sein, der da geredet hat. Ja? Und dann habe ich natürlich noch auf meine Familie gehofft, auf diesen vehementen Einspruch meiner Familie. So, mein Sohn, der wäre glatt in Ohnmacht gefallen, glaube ich, wenn der das mitgekriegt hätte in dem Augenblick. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, Familie geht über alles. Also wenn die Familie sagt, und das war natürlich so meine Hoffnung, nee, auf keinen Fall. Und da kam meine Frau schon und sagte zu mir, du, ich habe irgendwie den Eindruck, wir sollen uns um die Sabine kümmern. So 10 Minuten später, ich denke, das kann nicht wahr sein, Herr, ja. Ja, und dann hörte ich wieder die Stimme, hol das Mädchen zurück. Und ich habe nur gedacht, nicht wieder diese Nervensäge bei uns. Ja, und so habe ich mich dann auf die Reise gemacht. Es war ungefähr knappe 2 Stunden entfernt, irgendwo im Allgäu. Ich wusste gar nicht, wo sie wohnte. Also ihre Telefonnummer hatte ich nicht, nur ihre Adresse und die Stadt und die Straße. Das wusste ich. Und aber es war mir einfach zu blöd, sage ich mal. Ja. Und so wurden aus den 2 Stunden fast 6 Stunden. Nee, lag nicht daran, dass ich so langsam gefahren bin, sondern dass ich 3-mal umgekehrt bin. Ja. Und ich bin dann wieder so 15 Kilometer zurückgefahren, also 50 hin, 15 zurück. Und dann hörte ich wieder die Stimme Gottes, der gesagt hat, Andreas, was habe ich dir gesagt? Ich denke, das gibt's doch nicht, ja. Und ich habe mir gedacht, genauso habe ich mir gedacht wie Jona, Mann, oh Mann, was will ich denn da sagen? Ich wusste, die arbeitet da als Kindermädchen irgendwie bei gläubigen Leuten, ja. Was soll ich denn sagen? Ich bin hier der Andreas Berger und ich habe von Gott eine Stimme gehört, ich soll ihr Kindermädchen wieder abholen oder was? Bitte jetzt. Naja, wenn sie zu uns gekommen wäre, dann hätte ich auch noch gesagt, naja, wir würden sie wieder aufnehmen unter Umständen, nicht? Naja, ihr ahnt es schon. Nachdem ich die Kilometer zurückgelegt hatte, stand ich tatsächlich vor der Tür. Die Hausfrau machte mir auf, weiß ich nicht, 50 damals sowas, ich war ja 30. Und dann sagte ich so mein Sprüchlein auf, was ich mir so im Auto zurechtgelegt hatte. Und die guckte mich an, als käme ich irgendwie aus der Psychiatrie gerade oder sowas, ja. Und dann ging die nach oben, um die Sabine ihr zu sagen, dass ich da gekommen wäre. Und dann stand ich genau wie Jona da und habe gesagt, siehst du ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Die denkt, ich komme hier aus der Klapsmühle oder sowas, ja? Genau so. Naja, dann kam die Sabine runter mit gepackten Koffern schon. Und als sie dann im Auto saß, auf dem Rückweg, da sagte sie mir dann, als sie mich auf den Hof hat fahren sehen, da hat sie gebetet, sie wusste ja nicht, dass ich komme. Herr Jesus, bitte lass den Andreas mich wieder zurückholen. Ja, es wurden noch 1,5 Jahre, schöne Jahre, aber auch sehr anstrengende Jahre. Es hatte sich da nichts geändert. Ja, Jona, ein Spiegel für uns. Ein Spiegel für jeden Einzelnen von uns, wo wir uns in dieser Geschichte wiederfinden können. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Vielleicht auf völligen Irrwegen, auch wenn du hier sitzt. Ist ja alles möglich. Oder bist du wie Jona auf der Flucht vor Gott in seinem Auftrag? Bist du vielleicht mit Gott gerade so dauernd am Debattieren, was seine Pläne sind und was aber deine Pläne sind? Oder bist du vielleicht am Anfang eines ganz steilen Weges? Oder bist du im Sturm, wie Jona damals? Oder bist du vielleicht sogar im Fisch und wartest auf Rettung? Ich weiß es nicht. Gott sieht dein Herz und Gott weiß, wie du es meinst. Aber er macht Halt vor deiner Entscheidung, weil du keine Marionette bist, sondern sein geliebtes Geschöpf. Und das will er. Er will, dass du all deine Entscheidungen aus Liebe triffst. Und er geht dir hinterher, auch wenn du Umwege und Irrwege machst. Er zeigt. Er wird dich niemals aufgeben und dir immer nachgehen, bis du eines Tages mit ihm und uns allen an der großen Tafel sitzen wirst in der Ewigkeit. Amen.